Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Weltweit leben etwa 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche mit HIV, die große Mehrheit von ihnen in Afrika. Bei ihnen versagen Therapien deutlich häufiger als bei Erwachsenen. Wieso? Dazu hat mein heutiger Gast, Professor Niklaus Lapart vom Unispital Basel, eine Studie durchgeführt und mit ihm spreche ich jetzt in unserem Podcast Uniball. Mein Name ist Claude Bühler. Herr Lapart, ich grüße Sie.
Vielen Dank, freut mich sehr, hier zu sein.
Reden wir über AIDS und HIV. Als die Krankheit etwa in den 80er Jahren aufkam und sich weltweit ausbreitete, galt diese Krankheit nahezu als sicher tödlich. Wie steht es heute?
Genau, hier ist es vielleicht schwierig, eine kurze Antwort zu geben. Grundsätzlich, ich glaube, was auch wichtig ist, was die HörerInnen verstehen müssen und was wirklich jeder Mensch heute wissen sollte, ist, eine Person, die mit HIV lebt und eine korrekte Therapie erhält und diese regelmäßig einnimmt, kann ein normales, erfülltes Leben führen, kann eine Familie haben, Kinder haben, sich beruflich weiterentwickeln, sich sozial weiterentwickeln und hat plus minus eigentlich auch eine normale Lebenserwartung, die gleich groß ist wie von Personen, die kein HIV haben. Und das ist wichtig, dass man das weiß, dass das heute grundsätzlich möglich ist.
Aber was sind denn die Gründe, wenn Menschen heute noch am Virus sterben? Das gibt es ja trotzdem auch.
Genau, hier gibt es verschiedene Gründe. Einerseits gibt es Personen, die sich vielleicht nie auf HIV testen lassen und während Jahren mit HIV leben, sich dessen aber nicht bewusst sind. Und da kommt es zu einem sukzessiven Abbau der Abwehr, also des Immunsystems. Und es kann dann wie plötzlich zu spät sein. Das heißt, dass sich eben HIV schon als AIDS manifestiert. Bei uns, in der Schweiz, kann man dann oft mit unserer Spitzenmedizin das noch rechtzeitig dann wieder therapieren. Aber wir sehen es selten, auch in der Schweiz, dass sich eine Person erst so spät der HIV-Infektion bewusst wird, dass es zu spät zur Therapie ist. Sehr selten heutzutage, aber es kann auch hier so sein. Jetzt, wenn wir in Länder des globalen Südens gehen, wo vielleicht der Zugang zur Gesundheitsversorgung schwieriger oder schlechter ist, dort kommt dies einfach viel häufiger vor, dass Personen mit HIV leben und entweder sich dessen nicht bewusst sind oder sich dessen bewusst sind und keinen Zugang zur Therapie haben. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Kann sein, dass es einfach schwierig ist, an die Therapie ranzukommen, der Weg ist zu weit. Es können auch individuelle Gründe sein, dass Personen es nicht akzeptieren möchten, dass sie mit HIV leben oder dass Personen Mühe haben, regelmäßig die Therapie einzunehmen.
Ja, auf diesen Punkt kommen wir später im Gespräch noch zu sprechen. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt kommen, der in den Anfangszeiten von AIDS prominent war, dass nämlich hauptsächlich homosexuelle Männer oder Drogensüchtige betroffen waren. Ist das immer noch so?
Da kommt es jetzt sehr darauf an, von welcher Region man auf der Welt spricht. Man spricht weltweit bei HIV von sogenannten Key Populations, also besonders vulnerablen Gruppen. Dazu gehören immer noch Männer, die Sex mit Männern haben. Dazu gehören Sexarbeitende, sei es Männer, sei es Frauen, sei es auch genderdiverse Personen in der Sexarbeit. Es gehören Kunden der Sexarbeitenden dazu und es gehören Transgender-Personen dazu. Das sind so die klassischen Key Populations. Und dann gibt es eben auch immer noch Personen, die intravenös Drogen konsumieren. Und da ist es sehr abhängig davon, wo wir uns in der Welt befinden. Die Schweiz hat glücklicherweise ja ein sehr gutes Programm für Personen mit Abhängigkeitserkrankungen. Das heißt, heute sehen wir eigentlich nicht mehr primär Neuansteckungen unter Personen, die intravenös Drogen konsumieren in der Schweiz. Aber wenn Sie nach Osteuropa gehen, wo es keine Programme gibt für saubere Spritzen, wo es keine Programme gibt zur Methadonabgabe oder Heroinabgabe, dort sehen wir immer noch sehr viel neue Infektionen unter dieser Population. Ähnliches gilt auch für Transgender-Populationen, gilt für Sexarbeitende, gilt für Männer, die Sex mit Männern haben. Wir sehen, dass außerhalb von Afrika es eigentlich in den Ländern sehr darauf ankommt, was die Politik ist. In Ländern, wo diese vulnerablen Gruppen von der Politik oder von der Gesellschaft marginalisiert werden, sei es durch homophobe Gesetze, sei es durch Gesetze gegen Sexarbeit, sei es durch Ausgrenzung von Personen, die Drogen konsumieren, dort sehen wir deutlich höhere Ansteckungsraten unter diesen sogenannten Key Populations als in Ländern mit inklusiver Gesetzgebung. Und wenn ich da noch anfügen darf, dann sehen wir seit mehreren Jahren auch, dass Osteuropa ist die einzige globale Region, wo die Neuansteckungen zunehmen. Und die nehmen primär unter diesen sogenannten Key Populations zu. Und das kann man sehr gut auch in Zusammenhang mit dortiger Gesetzgebung oder dortiger Politik gegen eben, früher sagte man sogenannte Randgruppen oder eben marginalisierte Gruppen in Zusammenhang bringen.
Also müssen wir AIDS oder das AIDS-Problem in seiner Wirkung eigentlich als politisches und soziales Problem wahrnehmen? Also nicht mehr als rein medizinisches.
Auf jeden Fall. Mhm. Die medizinischen Mittel sind mittlerweile da, um jeder Person mit HIV ein gesundes, normales Leben zu ermöglichen. Aber wir müssen sicher sein, dass jede Person den Zugang zu diesen Mitteln hat.
Ja. Wo auf der Welt sterben die meisten Menschen an AIDS? Ist das auch Osteuropa oder andernorts?
Wenn man die absoluten Zahlen anschaut, sind ca. 600.000 Personen in diesem Jahr an AIDS gestorben. Und weit über die Hälfte davon lebt immer noch oder lebte in Afrika, vor allem im südöstlichen Afrika. Das heißt, in absoluten Zahlen ist es immer noch ganz klar, dass südöstliche Afrika das am stärksten betroffen ist. Wenn man jetzt aber die Trends anschaut, dann sehen wir, dass in den letzten 20 Jahren die Todesfälle in südöstlichen Afrika sich beinahe halbiert haben, während sie sich eben in Osteuropa verdoppelt haben. Das heißt, eben, es kommt darauf an, wie man es kommuniziert. In absoluten Zahlen ist das Problem immer noch in Afrika am größten, aber vom Trend her macht uns aktuell Osteuropa auch sehr viel Sorge.
Sie haben die Medikamente angesprochen. Da gibt es sehr wirksame Medikamente, die das Virus in Schach halten können. Was können wir heute von solchen Medikamenten erwarten und was nicht?
Was man von diesen Medikamenten erwarten kann, ist, dass sie die Vermehrung des Virus im Körper vollständig blockieren. Das heißt, eben das Virus vermehrt sich nicht mehr, ist somit auch nicht mehr im Blut nachweisbar und somit schädigt es in dem Sinn auch nicht mehr den Körper und das Immunsystem. Das können wir von der Therapie erwarten. Das hat zwei wichtige Folgen. Erstens, das Risiko, AIDS zu entwickeln, wird verschwindend klein. Es gibt in der Medizin nie null, deshalb sage ich verschwindend klein. Und das Risiko einer Weitergabe des Virus, zum Beispiel bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr, ist null. Und hier sage ich bewusst null, weil hier gibt es mittlerweile zig sehr gute Studien weltweit, die gezeigt haben, wenn eine Person das Medikament nimmt und das Medikament so lange und so gut nimmt, dass die Vermehrung des Virus komplett gestoppt ist, dann kann diese Person das Virus nicht weitergeben. Und das ist eine wichtige Botschaft. Und man nennt die, auf Englisch spricht man von U equals U. Undetectable steht für nicht nachweisbares Virus oder undetektierbares Virus. Gleich untransmissible, gleich nicht übertragbar. Und das ist eine enorm wichtige Botschaft, weil erstens heißt das, wenn wir allen Personen mit HIV Zugang zur Therapie ermöglichen, dann stoppen wir die Ausbreitung. Und das ist eben auch wichtig, PolitikerInnen in Osteuropa zu kommunizieren, oder? Also wenn man schlussendlich, natürlich ist das Virus in gewissen Gruppen häufig, aber schlussendlich kann sich jeder Mensch auf der Welt mit HIV anstecken. Ja. Und eigentlich hat man ja im Interesse, dass dieses Virus möglichst nicht zirkuliert, und daher sollte man auch schauen, dass wirklich jede Person, egal von welchem Hintergrund oder was auch immer, Zugang zur Therapie hat.
Hat man diese neuen Arten von Medikamenten, haben wir das auch bei der weltweiten Ansteckungskurve gemerkt? Also stecken sich heute tatsächlich viel weniger Menschen an als vor 20, 30 Jahren?
Deutlich weniger. Sie waren in den Nullerjahren, waren es weltweit gut 3 Millionen Neuansteckungen pro Jahr, oder? Je nachdem noch mehr, sind alles Schätzungen. Und mittlerweile sind wir bei etwa 1 Million.
Ja, das ist deutlich, ja, genau. Früher waren Medikamente von üblen Nebenwirkungen begleitet, die die Menschen wirklich traktiert haben. Wie ist das heute?
Auch hier gilt, in der Medizin gibt es nicht null, oder? Aber wir sehen heute eigentlich, also ich betreue ja selbst auch Personen mit HIV am Universitätsspital, und ich sehe praktisch nie einen Patienten oder eine Patientin, wo wir das Medikament wegen Nebenwirkungen wechseln müssen. Kommt selten vor, aber dann ist das Schöne auch, dass wir mittlerweile eine Auswahl haben, und wenn halt eine Nebenwirkung auftritt, dann kann man auf ein anderes wechseln. Also ich kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass eigentlich heute die Personen, die am Universitätsspital zum Beispiel betreut werden, dass da alle ein Medikament bekommen, mit dem sie gut im Alltag leben können.
Jetzt, ich lese in Ihren Texten auch von Resistenzen. Wie oft kommt das vor?
Ja, das ist, ich hätte Ihnen da vor 5 Jahren eine andere Antwort gegeben als jetzt. Die Medikamente, die wir bis so vor 5 bis 10 Jahren verwendet hatten, dort haben wir wirklich sehr häufig Resistenzen gesehen. Das war ein großes Problem und das führte zu sogenanntem Therapieversagen. Das heißt, da hatten wir PatientInnen, die haben das Medikament genommen und trotzdem hat sich das Virus vermehrt, oder? Und mittlerweile gibt es modernere Medikamente, und aktuell sehen wir auch gegen diese Medikamente Resistenzen, aber das ist noch sehr, sehr selten. Wir wissen aber aus der Infektiologie, also man weiß das ja auch von Antibiotika, es ist eine Frage der Zeit. Oder? Also zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir enorm selten Resistenzen gegen die modernen Therapien, aber wir gehen davon aus, dass das in den kommenden Jahren zunehmen wird.
Und was ist dann die Ursache?
Die Hauptursache ist eigentlich, das Virus muss ja mutieren. Und damit es mutieren kann, muss es sich vermehren. Sprich, wenn jetzt eine Person ganz regelmäßig die Therapie nimmt und das Virus sich gar nicht vermehren kann, dann ist das Risiko einer Resistenzentwicklung praktisch null. Oder eigentlich null. Aber sobald mal aus irgendeinem Grund der Medikamentendruck nachlässt, und das ist ganz menschlich, oder vielleicht man ist plötzlich unverhofft über ein Wochenende weg und hat vergessen, die Medikamente mitzunehmen, man hat eine neue Partnerin und möchte die Medikamente noch verstecken, weil man nicht erzählen möchte, dass man mit HIV lebt, oder, und auch das ist verständlich, man hat irgendwie einfach keinen Bock, mal das Medikament zu nehmen, dann braucht es nur wenige Tage, wo man kein Medikament nimmt, und dann vermehrt sich das Virus wieder. Während immer noch ein bisschen Medikamentenspiegel im Blut rumschwimmen. Und das ist der gefährliche Moment. da kommt es wie zur Selektion von Viren, die eine Mutation haben, die einen Vorteil verschafft gegen das Medikament. Und deshalb ist, was wir jedes Mal fragen, wir Ärztinnen und Ärzte, wenn wir eine Person mit HIV zur Kontrolle sehen, ist immer unsere Frage, haben Sie das Medikament mal vergessen? Wenn ja, wie lange? Etc. Das ist für uns eine ganz wichtige Information.
Welche Folgen können solche Resistenzen haben?
Also im schlimmsten Fall kann es eben wirklich sein, dass das Medikament gar nicht mehr wirkt. Sprich, man nimmt das Medikament und das Virus vermehrt sich und dann kann man natürlich auch wieder an HIV erkranken, AIDS entwickeln. Man kann es auch wieder übertragen bei Geschlechtsverkehr. Das ist die schlimmste Folge. Jetzt in der Routine, also für Personen, denen es eigentlich gut geht mit HIV, die bei uns in der Behandlung sind, bei denen machen wir zweimal im Jahr eine Kontrolle im Blut und bei der Kontrolle sollte eigentlich eben immer das Virus nicht nachweisbar sein. Dann wissen wir, Therapie funktioniert. Und wenn es eben, wir haben viele Personen, die sind seit 20 Jahren oder so in Behandlung, die nehmen das regelmäßig und viele, die sehen wir alle 6 Monate, teilweise dann plaudern wir auch ein bisschen übers Leben oder wie es geht und so. Manchmal spüren die vom HIV gar nichts mehr, außer dass sie täglich die Tablette nehmen müssen. Und bei der großen Mehrheit ist das so, wir machen diese Kontrolle, wir schreiben dann ein paar Tage später, schreiben wir ein E-Mail, war alles gut, Virus nicht nachweisbar und das ist gut. Und das ist die große Mehrheit bei uns. Und dann gibt es Personen, die aus irgendwelchen Gründen vielleicht das Medikament nicht nehmen konnten oder wo sich eine Resistenz entwickelt hat, wie gesagt, sehr selten. Und dort sehen wir dann, dass das Virus wieder ansteigt. Und das ist dann dort, dann machen wir dort, wenn wir das Virus sehen, dann werden die Gene des Virus genau angeschaut und dann schaut man, ob es eben Mutationen in den Genen haben, die eine Resistenz erklären könnten. Falls dem so ist, und dann höre ich auf, aber falls man so eine Resistenz sieht, dann passt man dann an. Oder dann, glücklicherweise haben wir zumindest hier in der Schweiz Zugang zu so vielen Medikamenten, dass wir in aller Regel dann ein Alternativmedikament finden.
Gibt es aber auch den Fall, dass Sie nichts mehr tun können?
Das gibt's. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich selbst habe das jetzt in der Schweiz nicht selbst mit einer Patientin oder einem Patienten erlebt, aber das gibt's. Und wir sehen es regelmäßig natürlich in Lesotho, also wo ich ja auch arbeite, im südlichen Afrika, weil dort haben wir viel, viel weniger Medikamente zur Auswahl.
Das ist das Stichwort, um auf Ihre Studie einzugehen. Bei Kindern in Afrika haben Sie trotz Behandlung viele Fälle von hohen Viruskonzentrationen vorgefunden. Was genau haben Sie denn untersucht?
Genau, vielen Dank, sehr gerne berichte ich darüber. Bevor ich darüber berichte, ist mir wichtig zu betonen, also ich war natürlich in dem Sinn der primäre Leiter dieser Studie, aber ich habe das natürlich mit einem riesigen Team gemacht. Oder unter anderem auch die Co-Leitung war bei Dr. Jennifer Brown, auch an der Universität Basel und bei einem riesigen tollen Team in Tansania und in Lesotho. Solche Studien macht man nie alleine. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich darüber berichten darf und ja. Ich möchte es im Namen des ganzen Teams tun. Als Hintergrund, weltweit leben etwa 40 Millionen Menschen mit HIV und wie Sie gesagt haben, etwa 2,5 Millionen sind Kinder oder Jugendliche. Und die große Mehrheit, wie Sie auch gesagt haben, leben in Afrika. Bei erwachsenen Personen in Afrika, die Therapie nehmen, können über 95% das Virus blockieren, sprich eben Virus nicht mehr nachweisbar, alles gut. Und bei Kindern und Jugendlichen können das je nach Studie zwischen 60% und 80%, sprich obwohl diese Kinder und Jugendliche in Therapie sind, haben bis zu 40% ein sich vermehrendes Virus, können daran erkranken und können, wenn sie sexuell aktiv werden, dieses Virus auch weitergeben. Das ist die Ausgangslage. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man? Weil das ist mehrfach tragisch. gerade bei Kindern, selbst wenn sie jetzt nicht gerade akut an AIDS erkranken, dann weiß man, dass ständig dieses Virus im Blut, das stört die gesamte Entwicklung, also auch die Gehirnentwicklung und alles. Also die Chance, dass man da so zu seinem vollen Potenzial erwachsen werden kann, wird einfach verkleinert durch ein ständig sich vermehrendes Virus im Blut. Und es besteht auch die Gefahr natürlich, dass die Kinder und Jugendlichen verfrüht sterben. Da gibt es verschiedene Efforts und verschiedene Studien, wo man versucht hat, das zu verbessern. Und ehrlich gesagt, praktisch alle Studien scheitern. Und wir hatten jetzt das Gefühl, dass wir jetzt ein Rezept finden, wo wir das lösen können. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben geschaut, ob die Verfügbarkeit von Resistenztestung, also dass man das Virus eben nach Genen genau anschaut und dann die Resistenzen kennt, dass das Management dieser Kinder und Jugendlichen mit einer hohen Viruslast verbessert. Beim Hintergrund dazu ist eben zu wissen, dass diese Resistenztestung ist aufwendig, anspruchsvoll und teuer und deshalb nicht routinemäßig zur Verfügung im südlichen Afrika. Vorher habe ich ja gesagt, hier in der Schweiz machen wir das immer.
Ja.
Kostet gut 1000 Franken pro Resistenztestung und ist daher nicht Routine.
Ja.
Und wir haben uns jetzt gefragt, können wir quasi zeigen, dass das viel bringt, sollte es Routine werden im südlichen Afrika. Das war die Ausgangslage. Weil wir uns dachten, wenn wir ein hohes Virus sehen bei einem Jugendlichen oder einem Kind und dann sehen, es sind keine Resistenzen da, dann können wir dem Jugendlichen wirklich sagen, wir sehen, du musst das Medikament einfach besser nehmen, wir können dich unterstützen darin, etc. Und dann nehmen sie es besser und das Virus wird wieder gestoppt. Oder, wenn wir Resistenzen finden, können wir die Therapie entsprechend anpassen. Und so haben wir eine sogenannte randomisierte Vergleichsstudie gemacht. Das heißt, wenn ein Kind, Jugendliche kam mit einer hohen Viruslast, wurde per Zufall entschieden, bekommt dieses Kind eine Resistenztestung und nachher entscheiden wir basierend auf der Resistenztestung oder quasi, das nennt man Standard of Care, also was aktuell Standard ist im südlichen Afrika, machen wir keine Resistenztestung, oder? Und unsere Hypothese war, dass eben mit Resistenztestung das dann nach 9 Monaten besser ist. Nun, das war eine sehr aufwendige Studie, das möchte ich im Hintergrund auch noch sagen. Es war vor allem auch schwierig, weil wir begannen mit der Studie während der Covid-Pandemie. Und da wurde ja auch im südlichen Afrika, da wurden dann die Kliniken geschlossen und es durften nur noch die mit Notfällen kommen. Also die Hörerinnen haben ja auch alle die Pandemie erlebt, ich erzähle das nicht mehr im Detail. Aber das hat natürlich für uns quasi den Einschluss von Teilnehmenden in die Studie extrem erschwert und verlangsamt. Aber schlussendlich konnte die Studie abgeschlossen werden. Wir haben beinahe 300 Kinder und Jugendliche eingeschlossen, wie geplant, und haben dann eben nach 9 Monaten verglichen, wie viele haben jetzt noch ein nachweisbares Virus, also sprich schlecht, oder? Und wie viele haben ein nicht mehr nachweisbares Virus, was gut wäre. Und da haben wir eigentlich 2 Hauptresultate. Das eine Resultat ist, dass nicht wirklich ein Unterschied bestand. Also einfach das zur Verfügung stellen dieser Resistenztestung war jetzt nicht der Game Changer. Und das zweite Resultat ist, dass praktisch die Hälfte immer noch eine hohe Viruslast hatte, obwohl sie quasi, wissen Sie, wenn Sie in einer solchen Studie sind, dann werden sie immer besonders gut betreut. Also die hatten jetzt quasi, oder da kann man alle und man ruft nochmal an, kommt pünktlich zur Konsultation und das noch. Und also das ist so, oder da bekommt man immer noch ein bisschen mehr. Und selbst in diesem bisschen Glaskasten quasi, haben nur die Hälfte es eigentlich erreicht, dass die Viruslast dann nicht mehr nachweisbar ist. Und das Letzte Wichtige ist, dass von denen, die eben weiterhin Virus im Blut hatten, dort hatten die allermeisten auch nach 9 Monaten eigentlich nicht eine Resistenz, die das erklären konnte. Sprich, die allermeisten haben einfach das Medikament nicht regelmäßig genommen.
Aha. Ja.
Und wenn Sie jetzt irgendein Wundermittel finden, dass alle das Medikament regelmäßig nehmen, dann haben sie hier ein Problem gelöst. Ja. Es gibt da übrigens einen Ausblick, kann ich nachher noch drauf kommen.
Okay, warum haben die Kinder das nicht regelmäßig eingenommen? Also was waren die Hauptgründe? Ich nehme an, es gibt nicht nur einen Grund.
Ich glaube, es ist extrem individuell. Mhm. Bei den Kindern, also die wirklich noch Kinder sind, dort sehen wir, ist halt dort der Kontext, die kommen oft aus anspruchsvollen Familienverhältnissen.
Was heißt das?
Teilweise vollweise oder halbweise. Aha. Natürlich, oder sie bekommen ja in der Regel das HIV durch die Mutter.
Ah, ja, klar. Ja.
Und oft haben die dann mehrere Caregivers, also betreuende Personen. Und da kann es sein, die eine betreuende Person weiß vielleicht von HIV, die andere soll es nicht wissen oder darf es nicht wissen oder hat es vergessen. Und oft sehen wir eigentlich, dass bei den Kindern es fehlt in dem Sinn eine Familie, die wirklich, die halt schaut, jeden Morgen Medikament genommen, jeden Abend Medikament genommen, regelmäßig zur Kontrolle. Also das ist bei den Kindern. Bei den Jugendlichen ist es anders. Und ich hab selbst drei Kinder in der Adoleszenz. Das ist einfach eine schwierige Zeit, oder?
Ja.
Oder eine Zeit, wo man dann auch nicht mehr unbedingt machen möchte, was man die ganze Zeit schon machen musste. Und dort ist das auch bewusst, wird manchmal das Medikament nicht genommen, aus verschiedenen Gründen. Wir kennen das in der Schweiz oder in unserem Kontext kennen wir das teilweise von Kindern, die mit Typ-1-Diabetes aufwachsen. Dort sehen wir nicht immer, aber das kommt auch immer wieder vor, dass diese Kinder, wenn sie dann in die Pubertät kommen, gibt es plötzlich so ein Rebellieren gegen das tägliche Insulin einnehmen und so. Und dann nimmt man es vielleicht nicht mehr oder spritzt nicht mehr gleich viel. Ich glaube, das ist ein normaler Teil der adolescenten Entwicklung, hat aber eben leider natürlich gesundheitliche Folgen.
Ja. Inwiefern liegt es an den dortigen Lebensumständen? Also spielt die Armut diesbezüglich eine Rolle?
Absolut. Also die spielt auch die Hauptrolle, dass immer noch zu viel Ansteckung kommt. Mhm. Das ist einfach so. Und es ist natürlich auch so, wenn Sie ja mit HIV leben und noch nicht daran erkrankt sind, dann spüren Sie eigentlich nichts oder nicht viel. Und die Menschen dort und eben auch die Jugendlichen und die Betreuenden von Kindern, die haben einfach ganz viele andere Probleme. Ja. Ich meine, wenn Sie zuerst mal schauen müssen, von was Sie heute Abend essen, ob Sie überhaupt was essen, dann ist Ihnen dann ziemlich schnell egal, dass der Arzt gesagt hat, Sie müssen da täglich diese Tablette einnehmen.
Ja. Wie ist es denn mit dem Zugang, also zu dem einfachen Zugang zu HIV-Medikamenten in Afrika?
Ja, das kann man wirklich auf zwei Arten beantworten. Also einerseits Also Afrika ist ja kein Land, oder? Es ist ein diverser Kontinent und das ist überall auch anders.
Ja.
Aber man kann sagen, dass praktisch in allen afrikanischen Ländern mittlerweile die Therapie gratis erhältlich ist und zwar auch gute Medikamente. Also nicht irgendwie Medikamente, die wir vor 40 Jahren verwendet haben und so, sondern gute Medikamente sind gratis erhältlich. In vielen Ländern ist auch die Betreuung dazu gratis. Nicht überall, aber in vielen. Man muss ja regelmäßig Blutentnahmen machen, Laboranalysen und so. Und das ist auch an den meisten Orten mittlerweile gratis. Was halt bleibt als finanzielle Herausforderung ist, dass Sie zum Beispiel vielleicht 5 Stunden zur nächsten Klinik laufen müssen. Und falls Sie das nicht können oder mögen, so Taxibus oder so bezahlen können müssen, dass sie dann auch einen Tag von der Arbeit fehlen, dass das vielleicht nicht so einfach ist, weil vielleicht arbeiten sie auch zu Hause und ihre Familie darf gar nicht wissen, dass sie mit HIV leben und dann wie sollen sie begründen, dass sie in die Klinik gehen. Also es sind diese Aspekte, oder, die es schwierig machen. Es ist nicht der eigentliche Preis des Medikaments. Das muss fast keine Person mit HIV mehr selber bezahlen in Afrika.
Okay. Ja. Sie haben gesagt, eben also eigentlich eine Gratisversorgung. Da möchte ich kurz eine Klammer machen. Woran liegt das? Also wer gibt das gratis oder wer sorgt dafür, dass das gratis ist?
Auch das ist von Land zu Land verschieden. Also grundsätzlich sind das in praktisch allen Ländern ist das der Staat. Aber in den meisten Ländern bekommt der Staat natürlich substanzielle finanzielle Unterstützung. Diese kommt primär, das wissen viele nicht, von der amerikanischen Entwicklungshilfe, ein großer Teil. Dann kommt ein Teil vom sogenannten Global Fund. Das ist so ein Becken, wo reiche Staaten Geld reingeben, auch die Schweiz. Heute wird ja im Parlament beschlossen, wie viel Entwicklungszusammenarbeit sich die Schweiz noch leisten wird. Davon wird potenziell auch abhängen, wie viel die Schweiz in solche Gefäße in Zukunft beiträgt. Und dann gibt es noch große Stiftungen, wie zum Beispiel die Bill & Melinda Gates Foundation, die sehr berühmt ist. Aber grundsätzlich Medikamente werden am meisten von diesem Global Fund eben finanziert oder von den USA. Aber es kommt darauf an, also nur schnell Klammer, oder? Die Zahlen habe ich jetzt nicht genau präsent, aber Südafrika zum Beispiel als eher reicheres Land, die bezahlen den Großteil der Medikamente selbst, also wie jeder Staat, aus Steuern und so weiter und so fort. Und wenn sie nach Sudan oder Somalia gehen, dann ist über 90% wird durch Geber oder also durch Unterstützung bezahlt. Also das ist sehr divers.
Gehen wir weiter zu den weiteren Perspektiven von AIDS. Die Krankheit ist seit 40 Jahren bekannt, aber es gibt immer noch keine Impfung. Mhm. Wieso?
Also, um ehrlich zu sein, ich bin nicht Immunologe. Also ganz im Detail kann ich Ihnen das nicht erklären. Was aber ist, ist, wenn Sie eine Impfung entwickeln, also klassischerweise geben Sie ja da ein sogenanntes Antigen, also etwas, das so circa aussieht wie das Virus. Der Körper bildet dagegen Antikörper und wenn das echte Virus kommt, können die Antikörper das abfangen. Und quasi dieses Oberflächenantigen, das ist beim HIV-Virus so, verändert sich so rasch, dass es relativ schwierig, also das nicht relativ, sondern dass es sehr schwierig ist, quasi dies so nachzubilden, dass man sagt, es gibt jetzt einen Antikörper. Was man weiß mittlerweile ist, es gibt sogenannte BNAPs, also breit neutralisierende Antikörper. Und das weiß man, das schützt, wenn man ganz viele, also so quasi ein Cocktail an alles Antikörpern gegen das HIV-Virus initiiert. Aber das schützt dann in aktuellen Studien 3 oder 6 Monate lang. Also man hat noch nicht so etwas wie bei Masern oder 2 Impfungen Leben lang durch. Das hat man noch nicht. Und eben wie gesagt, ich bin kein Vakzinologe, aber ich denke, dass das auch in den nächsten 5 Jahren nicht wirklich kommt.
Aha. Was ist denn so die Front bezüglich AIDS, wo man im Moment am meisten dran forscht?
Genau, wir haben nämlich andere tolle Sachen. Nein, wir haben 2 Dinge, glaube ich, 2 Neuerungen, die auch für die breite Bevölkerung interessant sind. Erstens, bevor ich zur Prävention komme, möchte ich noch schnell zur Therapie. Ja. Was es mittlerweile gibt, ist, dass gibt es auch hier in Basel und das kommt auch langsam in Afrika, dass für Personen, die eben Mühe haben, täglich eine Tablette zu schlucken, da gibt es mittlerweile Spritzen, wo man alle 2 Monate 2 Spritzen, eine ins linke Gesäß, eine ins rechte Gesäß, also in den Muskel bekommt und die wirken dann quasi kontinuierlich während 2 Monaten, dann muss man wieder eine Spritze nehmen. Also das gibt es eben für Personen, die täglich Tabletten nicht nehmen können oder wollen. Was es jetzt in der Prävention gibt, dass wir vermeiden, dass sich Leute anstecken, da ist sehr viel gegangen. Schon seit vielen Jahren wissen wir, dass vor allem bei Cis-Männern, aber auch bei Cis-Frauen wirkt es, wenn man täglich eine HIV-Medikamenttablette, also mit 2 Medikamenten gegen HIV schluckt, dass man dann quasi, das wirkt bei Männern etwa so gut wie ein Kondom. um eine Ansteckung. Aber man muss die natürlich nehmen. Also es ist auch wieder, die muss man dann nehmen, oder?
Ja.
Das ist die sogenannte PrEP. Und diese PrEP mit Tabletten ist seit, wenn es mir recht ist, Juni diesen Jahres, Juni oder Juli, auch krankenkassenpflichtig. Und wir haben viele, vor allem Männer in der Schweiz, die das in Anspruch nehmen. Männer, die wissen, gut, ich habe immer wieder Risikosituationen und das nehmen. PrEP. Jetzt diese PrEP in Afrika, wo sich ja primär junge Frauen gefährdet sind, sich mit HIV anzustecken, aus verschiedenen Gründen. Dort ist das irgendwie schwierig mit dieser Tabletten-PrEP, weil das sind Frauen, die müssen das dann je nachdem im Geheimen nehmen, oder wenn der reguläre Partner sieht, dass sie diese Tabletten nehmen, warum nimmst du die, oder etc. Und eben die Wirksamkeit bei Frauen ist auch ein bisschen weniger gut etabliert als bei Männern. Und was jetzt eben neu kommt, ist, dass man dort auch Spritzen hat als PrEP. Schon seit 3-4 Jahren gibt es eine Spritze, die man alle 2 Monate ins Gesäß injiziert und die sehr gut schützt vor HIV. Nicht 100%, aber sehr gut. Auch Frauen. Und jetzt ganz neu, aber da gibt es erst die Studien, dass es noch nicht auf dem Markt gibt es eine Spritze, die man nur unter die Haut alle 6 Monate spritzen muss. Und da hat man bei jungen Frauen in Südafrika und Uganda kam es bei den Frauen, die diese Spritze bekamen, zu 0 Ansteckung. Im Vergleich zu doch etlichen Ansteckungen bei denen, die ein Placebo bekommen haben. Und das macht uns jetzt große Hoffnung. Weil, wenn ich das noch sagen darf, ist eben im südlichen Afrika sind Frauen viel mehr betroffen von Neuansteckungen. Und das hat einerseits biologische Gründe, dass grundsätzlich die Frau biologisch gesehen etwas empfänglicher für HIV ist als der Mann beim Geschlechtsverkehr quasi. Aber der Hauptgrund ist, dass es die traurige Tatsache ist, dass eine Großzahl der Frauen im südlichen Afrika nicht frei entscheiden kann, mit wem sie wann wie Sex haben. Und halt sexuelle Gewalt oder forcierter Sex oder auch sogenannt transaktioneller Sex, also nicht in dem Sinn etablierte Sexarbeit, aber Sex für einen Gefallen oder Sex zum Schutz der Familie oder was auch immer, extrem häufig ist. Und natürlich kann man zu Recht sagen, eigentlich sollte man dieses gesellschaftliche Problem lösen. Das ist auch so, aber bis das gelöst ist, bietet eben eine solche Spritze, oder die zumindest vor der Weitergabe von HIV schützt, eine Option.
Ja. Sie haben jetzt eine ganze Reihe von Problemen aufgeführt, wo man ansetzen müsste, könnte. Was täte am meisten Not?
Inklusive Politik für sogenannte Key Populations, vor allem eben in Osteuropa. Im südöstlichen Afrika schauen, dass jede Person mit HIV Zugang zur Therapie hat und dann auch die Betreuung sicherstellen, dass eben das Virus sich nicht vermehren kann. Und schauen, dass jede Person, die kein HIV hat, aber von sich weiß, dass eventuell ein Risiko bestehen könnte, Zugang zu dieser PrEP hat, eben zu einer solchen Spritze, entweder zu der, die wir jetzt haben für 2 Monate und später dann zu der für 6 Monate, Zugang hat. Das würde einen Großteil machen. Und dann wirklich, aber das sind jetzt Dinge, die müssen dort von der Regierung und der Zivilgesellschaft kommen. Muss es ein Umdenken in der sogenannten Gender-Based Violence geben? Muss es ein,
also geschlechterbasierte.
Ja.
Zu Ihnen persönlich, Sie sind Facharzt für Infektionskrankheiten. Warum haben Sie diese Richtung eingeschlagen, die Sie offenbar mit viel Leidenschaft vollziehen?
Ja, für mich war vor 25 Jahren circa entscheidend, als ich als Medizinstudent dazumals während der Semesterferien in Kamerun arbeiten ging. Und dort begann mich diese eben Überlappung auch von klinischer Medizin und gesellschaftlichen Fragen stark zu faszinieren. Ja. Und daraus entstand dann mehr und mehr, habe ich sogenannte Tropenmedizin noch gemacht, also mehr so dann Fokus auch auf Malaria und so, um mich dann später auf Infektionskrankheiten spezialisiert, da ich es eben interessant finde, es ist eine Schnittstelle zwischen Public Health oder eben auch gesellschaftlicher Gesundheit und individueller Gesundheit, die mich persönlich sehr fasziniert.
Ja, also AIDS oder auch Corona, wie wir es erlebt haben, das sind jetzt Krankheiten, die stark in den Medien vorkommen, also sie sind stark auch im öffentlichen Bewusstsein drin. Also eigentlich haben sie sich für eine Trendrichtung entschieden. Glauben Sie, das ist effektiv auch die Zukunft, so wie wir Krankheit in den nächsten Jahrzehnten erleben werden, dass es eben Infektionskrankheiten sind?
Also da gibt es jetzt verschiedene Antworten drauf. Ich meine, eine Antwort ist, dass natürlich die Mehrheit jetzt in der Schweiz oder leidet nicht an Infektionskrankheiten.
Ja.
Und auch global übrigens, wir haben jetzt über HIV/AIDS gesprochen, in Afrika, großes Problem.
Ja.
Aber wir sehen dort eine massive Zunahme von Herzinfarkten, Schlaganfällen, Zuckerkrankheit. Also auch dort werden diese sogenannten nicht übertragbaren chronischen Erkrankungen auch immer wie wichtiger.
Ja.
Schlussendlich, also eben, wir haben, über die Pandemie sprechen wir jetzt nicht. Das hatte natürlich spezielle Gründe. Ich möchte nur sagen, auch dort kam natürlich diese Frage von Gesellschaft und individuellen Patienten auch. Und ich finde das eine spannende Frage, oder? Auch weshalb erleben gewisse Personen eine Maskentragpflicht als Diktatur und weshalb entscheiden sich gewisse Leute gegen die Impfung und so? Ich finde das spannend, wenn man sich als Fachperson am gesellschaftlichen Diskurs dazu beteiligen darf. In Zukunft, in der Infektiologie, also die nächsten 20 Jahre, wenn man jetzt quasi auf etwas setzen möchte, was ein heißes Thema sein wird, dann denke ich, sind es wahrscheinlich eher Bakterien und dort die Multiresistenz. Oder wir haben ja jetzt über Resistenz bei HIV gesprochen, aber was natürlich das globale Thema sein wird, sind Bakterien, wo unsere Antibiotika nicht mehr wirken.
Mhm. Ja.
Wenn Sie mich jetzt fragen, was ist das Hot Topic in Infektiologie?
Ja. Ja. Klingt schauerlich. Ja. Also Ihr Schwerpunkt liegt ja auf Studien in Ressourcen, ich muss ablesen, ressourcenbeschränkten Umgebungen, die darauf abzielen, die Gesundheit und Gesundheitsversorgung unterversorgter Bevölkerungsgruppen zu verbessern. Da haben wir zu einem großen Teil jetzt in diesem Podcast darüber gesprochen. Ist Basel ein guter Ort für diese Arbeit, für diese Forschungsarbeit? Oder was macht Basel zu einem guten Ort diesbezüglich?
Ich denke, Basel ist einer der besseren Orte in der Schweiz für diese Arbeit. Einerseits, ich habe ja, bevor ich an die Universität Basel ging, bin ich ja quasi am Swiss TPH groß geworden, am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut. Und dieses Institut ist natürlich weltweit führend in diesen Fragen der globalen Gesundheit. Das muss man wissen.
Ja.
Aber eben auch an der Universität Basel selbst und am Unispital gibt es einige Gruppen, die ganz bewusst eben global denken. Es ist eben auch gut, wenn man nicht nur sich auf den globalen Süden konzentriert, sondern wenn man eben Personen hat, die die Realität im globalen Norden und im globalen Süden kennen. Und sie können in beide Richtungen profitieren. Also es gibt eben durchaus Know-how aus dem globalen Süden, wie man Dinge pragmatisch löst. Da konnte man gerade während der Pandemie auch teilweise wirklich Ansätze vom globalen Süden übernehmen und lernen, oder wie man jetzt rasch und pragmatisch gewisse Dinge angeht.
Ja.
Also von daher, und jetzt könnte ich noch sagen, wie wir alle sagen, eine weltoffene Stadt und so weiter und so fort, Basel. Und ich bin selbst aus Basel.
Ja.
Es ist sicher ein guter Ort und auch so die Vernetzung der Schweiz in der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit, wenn wir jetzt das Land anschauen, und die Vernetzung mit der Weltgesundheitsorganisation, die in Genf ist, macht die Schweiz als Ganzes schon als interessantes Land, um sich in der globalen Gesundheit zu engagieren.
Sie haben vorher eben über das gesellschaftliche Engagement und das medizinische Engagement gesprochen. Sie engagieren sich ja als Vorstandspräsident bei der Non-Profit-Gruppe Solidarmed, wo es genau um das Thema geht. Was ist derzeit das wichtigste Projekt?
Solidarmed hat Projekte in 7 Ländern in Afrika. Ein großer Teil konzentriert sich auf HIV und Tuberkulose. Das haben wir jetzt ausführlich besprochen. Was wir aber eben sehen, was dort ein bisschen vernachlässigtes Thema ist, sind eben die anderen chronischen, nicht übertragbaren Krankungen. Und da haben wir jetzt mehrere Projekte am Laufen in verschiedenen Ländern, unter anderem eben auch in Lesotho, wo wir uns eben neben HIV jetzt auch auf Personen konzentrieren, die Bluthochdruck haben, weil es gibt dort viele, die haben vielleicht einen Schlaganfall schon im Alter von 50 Jahren. Jetzt, wenn sie in einer armutsbetroffenen Familie leben und dann halbseitig gelähmt sind, hat das also individuelles Leid sowieso, aber das hat auch massive wirtschaftliche Folgen. Das kann jetzt etwas plakativ sein oder der Großvater hat mit 50 seinen Schlaganfall und dann sagt man, ja gut, wer pflegt ihn nun? Gut, das ist die 14-jährige Enkelin und dann ist fertig mit Schule. Und pflegt jetzt, also wenn ich das jetzt einfach so als Beispiel, oder?
Ja.
Und damit sehen wir, dass diese chronischen Erkrankungen sind wirklich eine wichtige quasi Entwicklungsbremse. Mhm. Sozial, in der Bildung und auch ökonomisch. Und aktuell konzentrieren sich viele Solidarmed-Projekte eben darauf, wie können wir jetzt nicht mehr nur HIV machen, sondern HIV ist ja auch eine chronische Erkrankung. Wie können wir das verbreitern? Integrieren, dass wir sagen, Personen mit HIV, Personen mit Diabetes, Personen mit Bluthochdruck, den allen bieten wir eine niederschwellige, gute Therapie an, um eben langfristige Behinderung oder Einschränkung zu verhindern.
Mhm.
Und was eben da auch mehr und mehr kommt, ist, dass wir sehen, dass eben psychische Gesundheit ein Riesenthema ist. Sie haben zum Beispiel in Lesotho, wo ich habe ja auch mal dort gelebt, mehrere Jahre und gearbeitet und eben jetzt viele Kollaborationen mit Lesotho. Und gemäß Weltgesundheitsorganisation hat es die höchste Selbstmordrate weltweit. Jetzt ob es genau die Nummer 1 ist oder so, das sind ja auch Schätzungen, aber das ist ein ganz häufiges Thema, oder? Und Alkoholabhängigkeit ist auch ein großes Thema, allgemein Substanzgebrauch. Und da sehen wir, wir müssen jetzt, wo HIV ist nicht besiegt, aber wir kennen jetzt die Richtung, die wir nehmen müssen für HIV. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir breiter werden, dass wir jetzt allgemein diese chronischen Krankheiten besser diagnostizieren und therapieren können.
Herr Labhardt, ganz herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Das war Uniball, der Podcast auf Prime News.
Besten Dank.
Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.